Es ist nie ein Kavaliersdelikt und man muss einfach auch ein bisschen daran denken, dass sexualisierte Gewalt kein Einzelschicksal ist, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem.
Ich denke, die Femizide, über die dann immer alle so aufgeregt reden, das ist die Spitze des Eisbergs, aber das beginnt ganz woanders. Da, wo Frauen reduziert werden, auf ihre Körperlichkeit. Und ich denke, in diesen Fällen, wo es wirklich um die sexuelle Belästigung auf der Straße geht, da ist es einfach auch kein Kompliment, sondern eine Machtdemonstration und der andere bleibt total ausgeliefert zurück.
Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Janni Gentsch joggt in Köln ihre übliche Runde entlang, als sie bemerkt, dass sie dabei von einem Mann mit dem Handy gefilmt wird. Die junge Frau stellt ihn zur Rede und sieht, er hat ihren Hintern aufgenommen. Der Mann fragt sie, weshalb sie auch so eine kurze Hose anziehe. Die junge Frau zwingt ihn, die Videos zu löschen. Sie hat die Szene wiederum mit ihrem Handy festgehalten und es online gestellt. Der Clip ging nicht nur viral, er hat auch eine Debatte ausgelöst darüber, wo sexualisierte Belästigung beginnt, wo Gesetze keinen Schutz für Betroffene bieten und überhaupt dafür, wie mit dem Thema sexuelle Belästigung und Gewalt umgegangen wird. Darum geht es in dieser Folge von Gut zu wissen, schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Jasmin Hrdina und ich darf heute gleich zwei Gästinnen bei mir begrüßen. Andrea Laske vom Gewaltschutzzentrum Tirol und Katharina Höllwing vom Verein Frauen gegen Vergewaltigung. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung, ja.
Bevor es losgeht, gibt's wie gewohnt noch drei Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Im Strafrecht regelt der Paragraph 218 Strafgesetzbuch das Delikt der sexuellen Belästigung und öffentlich-geschlechtlichen Handlungen. Darunter fallen etwa Berührungen an Po, Oberschenkel oder auch Lippen. Nicht davon erfasst und damit nicht gerichtlich strafbar sind nur verbale oder nonverbale Belästigungen mit Sexualbezug ohne Körperkontakt, also zum Beispiel anzügliche Bemerkungen und Blicke sowie sexistische Witze. Mehrere Initiativen kämpfen dafür, dass auch diese strafbar werden. Seit 1. September 2025 ist es strafbar, jemandem unaufgefordert Fotos von seinen Genitalien zu schicken. Man spricht hier von Dickpics, also Penisbildern, das gilt aber natürlich auch für Vulven. Die Strafe beträgt bis zu 6 Monate Haft oder 360 Tagessätze. Seit 2021 ist außerdem strafbar, Körperteile von Frauen zu filmen, die sonst von Kleidung verdeckt werden. Man kennt das vom Upskirting, also unter den Rockfilmen. Den Po beim Joggen zu filmen ist davon aber nicht abgedeckt. Im Rahmen der Initiative Safer Internet wurden 500 Jugendliche zu ihrer Nutzung von sozialen Medien befragt. Mehr als ein Drittel davon gab an, online schon einmal sexuell belästigt worden zu sein. 10% sogar oft oder sehr oft. Zu den Übergriffen zählen anzügliche Kommentare, intime Fragen und Fotos von männlichen Geschlechtsorganen. Besonders betroffen sind Mädchen, nämlich jedes zweite, bei den Burschen jeder vierte. Andrea Laske und Katharina Höllwing, danke, dass Sie hier sind. Das Gewaltschutzzentrum und der Verein Frauen gegen Vergewaltigung haben ja ähnliche Wirkungsbereiche. Sie sind Anlaufstelle für Frauen und Betroffene, die Opfer von Gewalt in den verschiedensten Formen geworden sind. Sie bieten psychosoziale Beratung, begleiten Betroffene bei Prozessen, machen auch sehr viel Präventiv- und Sensibilisierungsarbeit. Ich darf Sie jetzt aber nochmal bitten, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, sich kurz vorzustellen. Ich fange vielleicht bei Ihnen an, Frau Höllwing.
Ja, hallo, danke für die Einladung noch einmal. Wir sind eine Fachstelle zu sexualisierter Gewalt. Das ist unsere Expertise für Frauen und Mädchen ab 14. Das heißt, wir bieten psychosoziale Beratung und Prozessbegleitung und machen eben, wie Sie schon erwähnt haben, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsarbeit. Alles sozusagen unter dem Überbegriff Sensibilisierungsarbeit. Das, was uns vielleicht charakterisiert, ist eben, dass wir sehr fokussiert sind auf diesen Schwerpunkt sexualisierter Gewalt, in welcher Form auch immer. Also bei uns kommen auch betroffene Frauen, wo es nicht um einen strafrechtlichen Tatbestand geht.
So wie es auch beim Beispiel anfangs war, wobei es hier jetzt nicht um die Gewalt, sondern um die Belästigung geht. Dazu später aber mehr. Zuerst noch die Kollegin, die sich vorstellt, Andrea Laske, bitte. Was machen Sie denn beim Gewaltschutzzentrum Tirol?
Das Gewaltschutzzentrum Tirol ist zuständig für häusliche Gewalt und beharrliche Verfolgung. Häusliche Gewalt bedeutet in dem Sinne aber jetzt nicht nur Intimpartnergewalt, sondern einfach auch
Gewalt, die von allen anderen Angehörigen oder Bekannten, Freunden, wem auch immer ausgeht. Bei uns ist sozusagen das Kriterium, dass wir zuständig sind, dass man den Täter davor schon gekannt hat. Also dass es kein Fremdtäter ist, das unterscheidet uns auch, außer bei der beharrlichen Verfolgung. Also da kann es auch leicht einmal sein, dass man den Täter davor nicht gekannt hat. Wir bieten eben Beratung an, auch Prozessbegleitung, machen auch viel Sensibilisierungsarbeit, Vorträge, Schulungen etc.
Falls die Zuhörerinnen und Zuhörer im Hintergrund ein Geräusch hören, das ist keine technische Störung. Wir haben leider Bauarbeiten im Haus, können hier schwer auch ausweichen. Wir bitten um Verständnis und versuchen das einfach mit unserem Inhalt zu übertönen und auch so spannend zu gestalten, dass es auch interessant ist zum Zuhören und nicht nur auf dem Hintergrund zu hören. Ja, wenn wir jetzt über sexualisierte Belästigung sprechen, muss man natürlich definieren, was ist denn das? Was fällt da drunter? Wo fängt das an? Wo hört das vielleicht auch auf und geht dann in Gewalt über? Also vielleicht können Sie das mal kurz definieren. Ich fange jetzt bei der Frau Hölbing an.
Also da gibt es natürlich verschiedene Definitionen. Auf der einen Seite bei uns im Gewaltschutzbereich heißt sexualisierte Gewalt beginnt, wenn Frauen und Mädchen auf ihren Körper reduziert und gedemütigt werden. Da ist ganz viel drinnen. Es gibt natürlich auch die strafrechtlichen Punkte, wo man sagt, also wo das Gesetz sagt, da beginnt sexualisierte Gewalt. Das ist, hat aber nichts mit uns in der Praxis zu tun. Die Frauen, die zu uns kommen, bestimmen sozusagen ihre Grenze selbst. Es ist aber ganz wichtig, eben diesen gemeinsamen Nenner zu haben. Es geht nicht immer nur um strafrechtlich relevante Handlungen, sondern sexualisierte Gewalt beginnt schon viel früher. Wenn wir von sexualisierter Belästigung sprechen, da hat es ja schon sozusagen einen Fortschritt gegeben, nämlich wie Sie eingangs schon erwähnt haben, dieser unsägliche, in den Medien genannte BOKAPS-Paragraf, also das ist ganz schrecklich. Da geht es aber jetzt auch um körperliche sexualisierte Belästigung, das heißt verbale sexualisierte Belästigung wird nicht geahndet. Und bei der körperlichen sexualisierten Belästigung, da sind wir sehr, sehr froh, dass das niedergeschrieben ist, dass es jetzt im Sexualstrafrecht verankert ist. Das ist ein Riesenfortschritt. Aus der praktischen Erfahrung ist es da aber auch sehr schwierig, das rechtlich wirklich durchzusetzen, dass die Frauen sozusagen zu ihrem Recht kommen.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass da solche Sachen mitspielen, wie lange zum Beispiel wurde jetzt das Gesäß berührt. Wenn der Oberschenkel berührt wurde, wo genau wurde er berührt, da geht es oft um Zentimeter. Und wenn diese Berührung zu wenig intensiv ist, beziehungsweise nicht zu nah an der geschlechtlichen Sphäre liegt, dann ist es, falls nicht unter diesem Paragraphen. Also es ist relativ schwierig, das wirklich dann auch umzusetzen, strafrechtlich und wirklich bis zu einer Verhandlung überhaupt zu bringen.
Ich habe gelesen, dass nur jede zweite oder mehr als die Hälfte eigentlich der Anzeigen dann nicht verfolgt wird, dass es nicht zu einer Verhandlung kommt, weil dazu müsste die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Verurteilung kommen kann, bei über 50% liegen. Und das ist in den meisten Fällen dann eben nicht so, weil es ja oft keine Zeugen gibt, es steht Aussage gegen Aussage. Erleben Sie das auch so?
Ja, das ist so. Also mehr als 50% Wahrscheinlichkeit muss quasi für die Staatsanwaltschaft bestehen, wenn sie diesen Akt durchschaut, nach diesen ganzen Einvernahmen, die vorher gemacht werden, damit es zur Hauptverhandlung kommen kann, damit der Staat sozusagen das anklagen kann. Man muss aber jetzt aufpassen, weil der Paragraph sexuelle Belästigung zum Beispiel ist ein Ermächtigungsdelikt. Das heißt, da muss die Frau den Auftrag geben. Paragraphen wie zum Beispiel Vergewaltigung und Nötigung, das sind Delikte, die sind Offizialdelikte und da übernimmt der Staat sozusagen die Aufgabe, das anzuklagen und die betroffene Frau ist Zeugin und Opfer. Also das ist der Unterschied. Und beim Ermächtigungsdelikt kann es weitergehen oder auch nicht. Also wenn die Frau sagt, ich will, dass es weitergeht, dann geht es weiter, dann wird es angeklagt, aber trotzdem kann es auch eingestellt werden. Da rechnet sich jetzt sozusagen weniger der Staat dieser 50% aus, als der Mangel an Beweisen, wegen dem es dann eingestellt werden kann.
Oft ist es einfach auch schwierig, so etwas nachzuweisen. Wieso sollten Frauen es dann trotzdem anzeigen, beziehungsweise anders gefragt, das Gesetz ist halt das eine, das andere ist, dass Sie ja dann, Frau Laske, auch direkt mit Betroffenen arbeiten. Also wie geht es denen dann in der Situation, wenn dann am Ende herauskommt, es wird zu keiner Verhandlung kommen?
Es kann sehr unterschiedlich sein. Ja, also es gibt durchaus Personen, die zu uns in die Beratung kommen vor einer Anzeige, mit denen man sich dann die Situation anschaut und auch darüber spricht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu einer Einstellung kommen wird, beziehungsweise unter Umständen auch zum Freispruch. Man erklärt das alles und die Beweggründe können aber sehr, sehr unterschiedlich sein, wieso sich Personen dann dennoch für eine Anzeigenerstattung entscheiden. Also manche sagen einfach, sie nehmen das in Kauf, aber für sie ist es einfach wichtig, dass das mal deponiert worden ist. Andere haben auch den Hintergrund, dass sie sagen, selbst wenn es bei ihnen eingestellt wird, ist es ihnen einfach wichtig, dass das einmal auch für zukünftige weitere Personen sich was verändert. Aber natürlich ist eine Einstellung oder ein Freispruch eine unangenehme Situation, die man auch gut begleiten muss und für viele Personen mit einfach sehr, sehr großen Enttäuschungen verbunden, weil sie sich eigentlich Wiedergutmachung oder Gerechtigkeit erhofft haben und das oft sehr schwer herstellbar ist.
Dieses Verlangen nach Gerechtigkeit, gleichzeitig ein Gefühl der Machtlosigkeit vielleicht, so ist es auch dieser jungen deutschen Frau in Köln ergangen. Die hat ja da rechtlich keine Chancen gehabt, gegen diesen Kerl vorzugehen. Sie hat jetzt aber eine Online-Petition eben dafür gestartet, dass eben das ungewollte Filmen auch von bekleideten Körperteilen strafbar gemacht werden soll. Das gibt es auch in anderen Ländern schon, solche Initiativen. Und sie hat bei einer Pressekonferenz gesagt, sexualisierte Belästigung ist nie harmlos. Sie ist kein Einzelfall, sondern der erste Schritt einer Gewaltspirale, die in ihrer extremsten Form in Femiziden endet. Solche Taten wurzeln in einer Gesellschaft, die Frauenkörper entwertet und kontrolliert. Was sagen Sie dazu, Frau Laske?
Also ich bin da absolut Ihrer Meinung. Ich denke, die Femizide, über die dann immer alle so aufgeregt reden, das ist die Spitze des Eisbergs, aber das beginnt ganz woanders und das beginnt genau, wie die Katharina vorhin gesagt hat, da, wo Frauen reduziert werden, auf ihre Körperlichkeit. Und für mich beginnt es auch da, wo Männer einfach mit einer unfassbaren Selbstverständlichkeit solche Dinge tun, wie fremde junge Frauen beim Joggen auf dem Hintern zu filmen, wo man sich die Frage stellen muss, wie kommt man dazu und warum mit einer derartigen Selbstverständlichkeit und Belanglosigkeit, wie das jetzt in dem Fall passiert ist? Also ich finde das ganz großartig, dass die sich das nicht gefallen lässt und da jetzt versucht, dagegen anzukämpfen.
Frau Halbing, haben Sie diese Diskussion rund um die Dame wahrgenommen?
Ja, genau so wie die Andrea. Das ist, es beginnt einfach dort. Also das kann so beginnen und die sexualisierte Gewalt wird dann meistens einfach stärker oder nimmt andere und gröbere Formen an. Es ist nie ein Kavaliersdelikt und man muss einfach ein bisschen daran denken, dass sexualisierte Gewalt kein Einzelschicksal ist, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Und als solches muss man es dann auch behandeln. Man kann es nicht ganz abgegrenzt sehen von dem Thema Gleichstellung und Feminismus, im Sinne davon, dass wenn es weniger Beziehungen zwischen den Geschlechtern gibt, die auf Machtunterschiede beruhen. Wenn es Begegnungen auf Augenhöhe gibt, dann wird es auch weniger Gewalt geben. Und dann ist dieses Mittel sozusagen der sexuellen Handlungen, ob das jetzt sexuelle Belästigung ist oder wirklich sexualisierte Gewalt in einer ganz schweren Form, ist eigentlich nur das Instrument, um Gewalt auszuüben und um das Machtverhältnis herzustellen oder zu konservieren. Und da muss man eigentlich ansetzen. Also der Blick muss recht breit werden, da muss gesamtgesellschaftlich fokussiert werden, wenn man von dem Thema spricht.
Gesellschaft, also Gleichstellung von Mann und Frau hat viel mit Politik zu tun. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, woher kommt denn das, dass Täter oder mutmaßliche Täter überhaupt so agieren?
Das ist schon so, sexualisierte Gewalt hat es immer schon gegeben. Also das ist jetzt nichts Neues. Es wurde ganz wenig drüber gesprochen. Die meiste sexualisierte Gewalt passiert in irgendwie im sozialen Nahen, also in einer Beziehung. Diese Geschichte mit dem Fremdtäter, der aus dem Busch springt, wenn die Frau in der Nacht vorbeigeht, gibt es auch, ist aber nicht sozusagen üblich. Zwei Drittel der Frauen kennen den Täter, der ihnen das antut. Und das heißt, es ist nichts Neues, es ist was Altes. Aber es wird mehr darüber gesprochen und was schon sehr zu beobachten ist jetzt für uns, dass dieses Öffnen von Belästigung zum Beispiel in die digitale Welt eine Schwelle gesenkt hat. Digitale sexuelle Belästigung ist orts- und zeitunabhängig, das kann jederzeit verübt werden. Es wird ganz schnell sehr öffentlich und es macht die Frauen noch viel angreifbarer. Und viele Frauen spüren das als ganz, ganz großen Machtverlust, weil da kann man überhaupt nicht mehr kontrollieren, wann wird jetzt zum Beispiel ein Foto von mir gezeigt, wann werde ich beschimpft und gedemütigt. Das kann jederzeit überall und eben in der breiten Öffentlichkeit passieren. Es hat eine Zeit gegeben, das ist jetzt vielleicht sehr, sehr einfach ausgedrückt, da war die Achtsamkeit, kommt mir vor, und die Aufgeschlossenheit gegenüber solchen Themen wie Feminismus und Gleichstellung und Antisexismus größer. Vielleicht liegt es an den allgemeinen Krisen in der Welt, wenn man es jetzt ganz weit sagt, aber uns kommt vor, es ist wieder so ein bisschen ein Weg zurück, gerade von der männlichen Seite, in diesen Antifeminismus, in diesen Widersexismus mehr zu befürworten oder auch zu leben. Und das ist ein bisschen ein Problem und gekoppelt mit dieser Möglichkeit der digitalen Belästigung, das ist schon fatal.
Ist es bei Ihnen auch Thema und wenn ja, was sagt man denn Betroffenen oder vielleicht auch Müttern und Vätern, die sagen, wie können wir die Kinder vor dem schützen?
Bei uns ist das natürlich auch ein großes Thema und das, was wir häufig miterleben, ist einfach eine sehr, sehr große Verzweiflung von Seiten der Betroffenen, wenn wir ihnen dann auch sagen, wie wenig man eigentlich noch Möglichkeiten hat, etwas zu tun, sobald zum Beispiel ein Foto mal weg ist. Also sobald ein Foto mal veröffentlicht ist, kommen ja viele Leute dann auch zu uns und sagen, sie möchten, dass dieses Foto gelöscht werden muss. Und wenn wir dann versuchen zu erklären, na gut, sobald das Foto weg ist, kann das vervielfacht werden, aufgenommen werden, was auch immer. Das ist natürlich oft sehr deprimierend, weil es einfach der totale Kontrollverlust ist. Gell? Also man kann dann einfach überhaupt nichts mehr dagegen tun, dass das gestoppt wird. Und das ist für die Betroffenen grundsätzlich sehr schlimm, aber ich muss da absolut zustimmen, was die Katharina gesagt hat. Also mein Eindruck ist auch der, einerseits beruflich, aber auch privat, dass gerade so bei Jugendlichen diese Schiene in Richtung Andrew Tate oder solche Influencer, die ja in eine sehr, sehr antifeministische, sexistische Richtung gehen, eine Entwicklung ist, also die ich sehr besorgniserregend wahrnehme.
Wie kann man denn da überhaupt noch gegensteuern? Also es gibt jetzt in Dänemark ein neues Gesetz, das sehr viel Aufsehen erregt. Das ist nämlich erstmal, dass man als Person das Copyright sozusagen auf Körper, Stimme und Geist im weitesten Sinne besitzt. Das zielt natürlich darauf ab, dass eben diese ganzen KI-Modulationen, was es da gibt, also ich habe jetzt ein Nacktfoto von oder ich gestalte jetzt eben ein Nacktfoto von der Frau Herdina und schickt das dann herum, das aber KI generiert ist. Und darauf soll das eigentlich ein bisschen abzielen, dass so etwas nicht passiert oder man eben einfach einen Kopf hinaufsetzt auf einen anderen nackten Körper. Glauben Sie, dass so etwas fruchtbar wäre oder was würde es denn brauchen, was würde denn helfen?
Also grundsätzlich denke ich, dass das sicher eine gute Intention hat, aber ich frage mich, inwieweit die Umsetzung dann wirklich vonstatten gehen kann und wie das dann durchgesetzt werden kann und auch kontrolliert wird. Also da bin ich gespannt, was es da für Erfahrungen dann gibt, wenn das jetzt mal ein bisschen im Laufen ist. Ansonsten glaube ich, dass Sensibilisierungskampagnen, Prävention in Richtung Gleichstellung ganz, ganz wichtig sind und dass die einfach auch schon frühzeitig ansetzen. Das ist natürlich ein großer Wunsch, ja, weil ich glaube, dass das noch sehr viel braucht und sehr lang dauern wird, bis da was wirklich in die Richtung geht, dass wir so weit sind, dass wir sagen können, jetzt haben wir Geschlechtergerechtigkeit erreicht. Würde es mir sehr wünschen, aber ich habe das Gefühl eben, das ist ja keine lineare Bewegung hin zu einem jetzt von mir aus gesehen positiven Situation, sondern dann gibt es wieder Wellenbewegungen, die dann wieder retour gehen und deshalb hätte ich jetzt die Vermutung, dass das noch recht lang brauchen wird.
Wie hat sich das denn generell gewandelt? Weil man denkt jetzt zurück und kennt so sexuelle Belästigung verbaler Form
auch offline vor allem, ja, aus früheren Zeiten und hat da jetzt so dieses Klischee im Kopf vom Bauarbeiter, der einer feschen Frau nachpfeift. Ja, jetzt gerade sind die Bauarbeiter im Hintergrund still, jetzt wo es passen wird. Das ist natürlich nur ein Klischee, ja, wir wollen da niemanden in eine Schublade schieben. Aber natürlich gibt es das noch im öffentlichen Raum, dass Frauen einfach verbal, ja, wo gehst denn jetzt hin? Boah, schaust du super aus, nachpfeifen und einfach mal zu lange anstarren. Man kennt es als Frau. Jetzt werden aber viele sagen, naja, wo ist denn das Problem? Weil ich finde die fesch, das ist doch ein Kompliment, wenn ich da solche Avancen mache, oder? Was sagen Sie da, Frau Helbing?
Ja, diese Form von Belästigung ist ja auch Catcalling genannt, gell? Und in Deutschland wird jetzt momentan eben gerade verhandelt darüber, ob das auch in das Gesetzbuch aufgenommen werden sollte. Das ist so ein Ding, weil grundsätzlich sagen wir jetzt zum Beispiel, es kommt natürlich schon auf die Grenze individuell jeder betroffenen Frau an, was sie jetzt als störend empfindet oder nicht. Aber dennoch gibt es diesen Grundsatz, wenn Frauen, wie wir zuerst gesagt haben, auf ihren Körper reduziert werden und gedemütigt werden, es ist eine Demütigung, wenn ich im öffentlichen Raum auf einen der Geschlechtssphäre zugehörigen Körperteil angesprochen werde, es ist demütigend, ganz klar, dann wäre es schon wichtig, wenn man da irgendwie auch ein rechtliches Werkzeug hätte, um das zu sanktionieren. Wie es dann umgesetzt wird, ist natürlich wieder eine andere Sache. Das Problem an dem Ganzen ist einfach, dass die ausübenden Personen, meistens Männer, die quasi die Belästigungen ausüben, die sehen ja in dem Sinn oft die Reaktion der Frauen nicht. Die kriegen ja nicht mit, wie es den Frauen danach geht. Die pfeifen danach oder die sagen, du hast einen super Hintern, irgend sonst was. Und die Frauen erstarren oft in dieser Situation. Man rechnet ja zum Glück nicht jederzeit damit, dass man irgendwo hingeht und dann wird dann nachpfiffen oder irgendwas Schreckliches nachgerufen. Das heißt, es ist oft so eine Erstarrung, man kann gar nicht mehr reagieren in der Situation. Also man geht weiter, man lässt sich nichts anmerken, man dreht sich oft nicht einmal um. Also die Reaktion kommt dann oft erst später und die Reaktion ist oft beschämend, die Reaktion geht in Richtung Verzweiflung und in Wut, dass man das mit sich machen lassen muss. So, der Titel des Podcasts heute ist diesem auch noch eingefallen, ist ja, was müssen wir uns noch alles gefallen lassen? Genau. Das finde ich ganz spannend, weil das impliziert das Wort gefallen. Ich glaube, gefallen tut einem da gar nichts in so einer Situation, sondern das ist einfach herabwürdigend, ganz klar. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich in Beziehung bin mit einer Frau, in Kontakt bin mit einer Frau, die kenne, mit der zu tun habe, oder Menschen untereinander generell, und man gegenseitig sich etwas Wertschätzendes sagt, was man unter der Rubrik Kompliment einordnen kann, mhm, und es auf beidseitigem Einverständnis stößt. Das ist völlig in Ordnung, das mögen alle. Aber quasi diese einseitige Machtgeschichte ist einfach absolut nicht in Ordnung und nicht akzeptabel.
Glauben Sie, dass es dennoch Frauen gibt, die das positiv empfinden, wenn ihnen jetzt auf der Straße so jemand direkt sagt, geile, was auch immer?
Vielleicht, ja. Mhm. Vielleicht gibt es Frauen, die das positiv empfinden. Da ist es auch ganz wichtig, nicht zu verurteilen Frauen untereinander, sondern es ist so, dass wenn Frauen sagen, naja, das ist okay, wenn man jemand nachpfeift, dann ist es so. Dann ist es so, es kommt schon darauf an, fühle ich mich dadurch gestört oder nicht. Mhm. Allerdings muss man aufpassen, wenn Frauen zum Beispiel eine sehr, wie soll ich sagen, niedere Schwelle haben, was diese Belästigungen betrifft, dann steht ja oft auch was dahinter. Da steht Gewalterfahrung, sexualisierte Gewalt oft schon in der Vergangenheit dahinter. Da steht dann dadurch auch ein Verlust des eigenen Empfindens, wo ist meine Grenze dahinter. Also man kann das überhaupt nicht generalisieren.
Wie viele Frauen, wenn Sie es im Kopf haben, sind denn in Österreich betroffen von sexualisierter Gewalt?
Von sexualisierter Gewalt grundsätzlich, nach unserer Statistik, ist es jede dritte Frau, von welcher Form auch immer in Österreich. Mhm. Die neueren Zahlen sprechen jetzt von 3/4 aller Frauen sind von Belästigung, in welcher Form auch immer, betroffen. Und sexualisierte Gewalt generell, also sind es Ja, eben auf alle Fälle ungefähr in der Richtung, wenn man alle Formen dazu nimmt.
Also es ist ein Riesenthema, es ist eine Riesenbetroffenheit da. Jetzt haben wir aber auch schon gehört von Ihnen, Frauen haben unterschiedliche Grenzen. Ja? Also es gibt jetzt das eine, was gesetzlich einfach definiert ist, wo die Grenzen sind, und dann gibt es noch die persönlichen Grenzen. Was heißt das jetzt für den vielleicht Täter oder die Täterin, also die das macht und das ausführt? Woher weiß man denn, wie weit man gehen darf? Und wann ist es denn vielleicht einfach nur ein sehr, sehr, ja, vielleicht mit Unterton Flirt? Und wo ist es dann wirklich? Also woher soll man das denn wissen, wenn jede Frau eigentlich eine individuelle Grenze hat, Frau Lask?
Ich glaube, in den Fällen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, nämlich diese Fälle, wo jemand dem anderen auf der Straße was nachruft oder nachpfeift, da weiß man das gar nicht, weil man sich ja nicht kennt. Und deshalb könnte es ja auch eine Taktik sein, einfach mal davon auszugehen, dass man das nicht macht, damit man nämlich niemanden erwischt, dem das dann zu nahe geht, weil man es eben nicht wissen kann. Das ist ganz was anderes, wenn man sich kennt, wenn man in Beziehung ist und ungefähr weiß, was für den anderen in Ordnung ist oder nicht. Aber natürlich bei jemandem, der einem fremd ist, kann man das keineswegs wissen. Und deshalb würde ich sagen, wäre es vielleicht die Nummer sicher die bessere Idee. Und ich denke, in diesen Fällen, wo es wirklich um die sexuelle Belästigung auf der Straße geht, da ist es einfach auch kein Kompliment, sondern eine Machtdemonstration. Und der andere bleibt total ausgeliefert zurück. Und wie du vorhin gesagt hast, Katharina, man weiß ja auch nicht die Geschichte von dieser Person. Man weiß überhaupt nicht, ob der schon in ihrem Leben ganz viel solche Sachen passiert sind oder Schlimmeres passiert ist. Und durch diese Situation, durch diese neue Situation, dann wieder alte Erinnerungen zum Beispiel hervorgerufen werden und die Person dadurch wieder sehr, sehr belastet sein könnte. Und ich höre das ganz häufig von Männern, dass dann auch gesagt wird, ja, jetzt kann man ja niemandem mehr Kompliment machen und nichts darf man mehr und niemanden darf man ansprechen. Und da muss ich sagen,
das
glaube ich nicht. Und ich würde da wirklich den Männern auch zutrauen, dass sie erkennen, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und mit dieser Aussage, dass man ja nichts mehr dürfe, da werten sich die Männer eigentlich selber ab, indem sie nämlich sagen, dass sie das überhaupt nicht spüren. Und davon gehe ich aus, dass das nicht der Fall ist. Ja. Also ich glaube, dass Männer besser sind als das und besser als diese Aussage. Das weiß man meistens sehr genau.
Das ist fast schon ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr, wie wir es nennen, weil es einfach nicht so ist. Und es gibt ein ganz interessantes Experiment von einer italienischen Gruppierung, die haben das Ganze einmal umgedreht und dann gefilmt. Ich glaube, das war in Italien, wo quasi die Frauen die Männer auf der Straße belästigen und ihnen nachpfeifen und nachschreien. Und das war für diese belästigten Männer so irritierend. Also die sind teilweise wirklich dann davongelaufen. Also die waren völlig schockiert, was das in ihnen auslöst. Die haben das natürlich nicht gewusst, dass das ein absichtlich herbeigeführtes Experiment ist. Aber das ist vielleicht was, wo man ein bisschen ansetzen könnte, dass man sagt, stellt euch das einmal umgekehrt vor. Wenn ihr durch die Straße geht und irgendwer sagt, du bist so ein geiler Arsch. Also das ist niemandem angenehm. Was schon auch noch Thema ist, glaube ich, wenn männliche Belästiger sich vorstellen, das geht um ihre Frau, um ihre Freundin, um ihre Töchter. Und die werden auf offener Straße quasi belästigt und nachgerufen. Dann löst es oft auch noch einen Umdenkprozess aus, dass das absolut nicht in Ordnung ist.
Töchter ist gerade ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir ja mit 1. September des heurigen Jahres diese Umstellung gehabt, dass eben auch das Verschicken von Bildern von Genitalien strafbar ist, wenn man das ungefragt macht. Jetzt weiß man ja, dass das gerade bei den Jugendlichen mit Snapchat, WhatsApp und Co. natürlich so ein Ding ist. Man ist halt neugierig und man schaut, was traut man sich, und die nennen das dann Sexting, ohne dass sie oft die Konsequenzen abschätzen können. Und jetzt haben wir aber diese Gesetzesänderung. Da gab es im Vorfeld ja die Kritik, dass man dadurch ganz junge Menschen schon kriminalisiert, ja, die ja eben noch gar nicht so das Ausmaß dieser Tat erkennen können. Wie sehen Sie das?
Also ich denke, ganz junge Menschen, wenn das eine sehr junge Person ist, die das Foto verschickt, dann gelten ja auch diese altersbezogenen Gesetzesgeschichten. Ja. Ich glaube nicht, dass man einen 13-jährigen Burschen einsperrt, weil er ein Dickpick verschickt. Also so ist es jetzt nicht, dass da die alle jetzt kriminalisiert werden. Aber ich denke, eine Konsequenz aus so einem Handeln muss es einfach geben. Also das kann nicht straffrei bleiben, in welcher Form auch immer. Es ist wirklich so, dass das ein Übergriff war, der sehr oft passiert. Also es kommen sehr oft Frauen zu uns, die davon erzählen. Und bis jetzt hat man immer nur sagen können, ja, das tut mir wahnsinnig leid, löschen Sie es. Viel mehr ist nicht passiert. Also da hat es keine Handhabe gegeben. Und natürlich kann man davon ausgehen oder kann man hoffen, dass solche festgeschriebenen Paragraphen auch Täter abschreckend sind, die vielleicht, wenn sie wissen, dass es da jetzt ein Gesetz dazu gibt, von so einer Handlung unter Umständen absetzen. Nur müssen die halt auch informiert werden, breit, dass es jetzt ein Gesetz dazu gibt.
Inwiefern kann man sich denn überhaupt in den sozialen Medien vor sexueller Belästigung schützen? Also ich habe die Frage anfangs schon mal gestellt, aber vielleicht, was raten Sie denn da Ihren Klientinnen und allen, die zu Ihnen kommen?
Ich glaube, dass es sehr schwierig ist. Ausschließen wird man das wahrscheinlich nicht können, aber das, was mir raten, ist halt sehr, sehr vorsichtig umzugehen mit der Information, die man preisgibt. Was natürlich aber eigentlich an der Lebensrealität der jungen Menschen heutzutage ziemlich vorbeigeht, muss man auch ehrlich sagen. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Informationen von Jugendlichen im Internet kursieren und wie freizügig jeder jederzeit Aufnahmen von sich macht, gerade auf Snapchat den ganzen Tag irgendwie preisgibt, was mache ich, wo bin ich, mit wem mache ich das, was habe ich heute noch vor. Also dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, da in die Gegenrichtung zu beraten und zu sagen, bitte Vorsicht mit persönlichen Informationen in den sozialen Medien. Das ändert nichts an unserer Einstellung, das ist einfach wirklich der vorsichtige Umgang damit. Und insbesondere natürlich auch mit Fotos, von denen man nicht möchte, dass sie verbreitet werden. Für uns das Einzige ist, was dabei hilft, dass man sich ein bisschen davor schützen kann. Also dass man einfach sich genau überlegt, was stelle ich in die sozialen Medien, was stelle ich ins Internet. Und ich sage manchmal, man soll nur die Dinge von sich preisgeben oder weitergeben, von denen man akzeptieren würde, dass sie am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Und ich glaube nicht, dass man da mit irgendwelchen freizügigen Fotos gerne präsentiert sein möchte. Also das wäre so die Überlegung. Aber das ist natürlich schwer umsetzbar mit Jugendlichen insbesondere.
Wir reden bei der sexualisierten Belästigung und sexualisierter Gewalt. Ist es halt sehr oft so, dass Frauen betroffen sind und Männer die Täter sind. Haben Sie da eine Antwort darauf, warum das so ist?
Naja, da sind wir wieder bei dem Thema Gleichstellung. Mhm. Historisch gesehen ist es einfach immer schon ein Stück weit dieses Machtgefälle zwischen Mann und Frau, wenn wir jetzt von diesem klassischen binären Geschlechterbild ausgehen. Und das setzt sich einfach fort, dass einfach eben das ja nur ein Werkzeug ist, dass sexuelle Handlungen sozusagen instrumentalisiert werden, um Macht auszuüben, um zu unterdrücken, um klein zu halten. Das ist eine Tatsache. Und es ist in klassischen Rollenvorstellungen so, dass einfach die Männer mehr Macht haben als Frauen.
Und das ist auch heute noch so.
Also es gibt jetzt viele, die würden sagen. Das ist auch heute leider noch so. Ich meine, die Entwicklung ist natürlich schon so, dass die zwei Wellen des Feminismus unglaublich gut gearbeitet haben, gell? Und dass es wahnsinnig tolle Fortschritte gibt, sowohl gesetzlich im Strafgesetzbuch, im Opferschutz, in der Frauenarbeit, dass es zum Glück inzwischen sehr, sehr viele sich männlich lesende Personen gibt, die feministische Grundeinstellungen haben in jeder Altersgruppe. Und dennoch gibt es einfach noch große, große Bereiche in der Gesellschaft, wo das ganz klar ist, dass da ein Machtunterschied herrscht.
Zum Beispiel?
Das kann ich jetzt so nicht beantworten. Es wäre jetzt schön, wenn man da Maschen drauf tun könnte und sagen könnte, also die mit der Ausbildung oder die da wohnen, also ist es nicht da. Da kommt es ganz viel auf die eigene Geschichte an, da kommt es ganz viel an, was kriege ich als Mann von, da waren wir wieder da, eigentlich, es muss ganz früh beginnen, Andrea, wie du gesagt hast, was kriege ich als Mann von klein weg transportiert an Rollenbildern? Wie gehe ich mit dem anderen Geschlecht oder mit anderen Geschlechtern um? Es gibt ja mehrere. Und wie kann ich tun, damit ich eben nicht irgendwie mich erhebe über die andere Person? Das ist eigentlich das recht einfach klingende Geheimnis, was aber sehr, sehr schwer umzusetzen ist natürlich, weil wir alle geprägt sind von unseren sozialen Vergangenheiten, von unserer Biografie, von Dingen, die seit Generationen so festgesetzt sind.
Was würden Sie sich wünschen von der Politik, von der Gesellschaft? Was müsste sich denn ändern, dass sich das bessert?
Auf der einen Seite müsste sich eben das ändern, dass es wirklich eine breite politische Ebene gibt, die sagt Gewaltschutz, Aufklärung, Information zu diesen Themen. Prävention ist uns extrem wichtig, da nehmen wir und sichern wir auch finanzielle Mittel dafür in die Hand quasi und schauen, dass das weiter besteht, dass Gewaltschutzeinrichtungen, dass Fraueneinrichtungen, dass grundsätzlich Einrichtungen im sozialen Bereich langfristig gut unterstützt werden, das ist das eine. Politisches Zugeständnis auch im Sinne von, welche Grundwerte habe ich als Partei und welche vermittle ich, dann natürlich geht man mit dem Thema Gleichberechtigung, Feminismus so oder so um. Und gesellschaftlich, glaube ich, muss man auch sehen, dass es einfach nicht nur darum geht, die Frauen und die Mädchen zu schützen und die Frauen und die Mädchen zu informieren und die Frauen und die Mädchen sozusagen zu sagen, ihr müsst schauen, dass euch nichts passiert, macht Selbstverteidigungskurse, macht's das, ist gut, Achtsamkeit gegenüber sich selber. Aber genauso wichtig ist es, die jungen Männer, männliche Kinder altersgerecht sozusagen zu sensibilisieren. Wie gehe ich mit den anderen Menschen um? Dass einmal dieses totale Binäre, der eine ist weiter oben als der andere, vielleicht unter Umständen abgeflacht wird, bis es auf gleicher Augenhöhe ist. Das wäre so unser Traum.
Frau Laske nickt zustimmend.
Dem würden kann Sie ich mir anschließen.
Noch genau. Was ergänzen
also,
dazu,
wie
was
du sagst,
braucht.
Katharina, ich denke, man muss auch da ein bisschen umdenken. Gewalt in unserer Gesellschaft wird immer als Frauenthema oder im Frauenbereich angesiedelt gesehen. Ich sehe das ganz anders. Ich denke, Gewalt ist ein Thema, das alle angeht und Gewalt in der Ausübung ist vor allem ein Männerthema. Also müssten sich eigentlich auch die Männer damit befassen, oder? Und auch überlegen, was kann man tun, dass es eben nicht dazu kommt. Aber die Realität ist die, dass die Personen sich vorrangig damit auseinandersetzen, die sich damit auseinandersetzen müssen auf Opferseite und das sind die Frauen. Und da würde ich mir wünschen, dass auch ein Umdenken stattfindet und dass eben dieses Gewaltthema auch mehr zum Männerthema wird.
Politisch gesehen sind es ja auch immer die Frauen, die dann diese Zuständigkeiten zugeschoben bekommen. Wird es das vielleicht ändern, wenn es öffentlichkeitswirksam auch mal männliche Aushängeschilder gibt, die sich darum kümmern?
Ich kann mir vorstellen, dass jeder Mann, der in diese Richtung agiert, ein positives Beispiel sein könnte. Momentan habe ich das Gefühl, dass gerade so auf dem politischen Parkett ja eher andere Männerbilder wieder ganz weit vorne sind, die leider eben vorrangig nicht in diese Richtung gehen.
Die Bauarbeiter sind immer noch fleißig. Wir machen an dieser Stelle aber einen Punkt. Wir sehen schon, das ist ein sehr umfassendes Thema, wo man sehr viel diskutieren kann. Ich sage schon mal herzlichen Dank an meine beiden Gästinnen, Andrea Laske vom Gewaltschutzzentrum Tirol und Katharina Hölbing vom Verein Frauen gegen Vergewaltigung. Und darf noch zu einem kurzen Schlussappell laden, die Damen. Einfach, was Sie der Öffentlichkeit in puncto sexualisierte Belästigung und Gewalt gern noch mitteilen würden. Frau Laske, bitte.
Sie würde einfach gern dazu einladen, dass sich Betroffene bei den zuständigen Einrichtungen melden, eben sei es jetzt bei Frauen gegen Vergewaltigung, beim Gewaltschutzzentrum oder bei anderen Vereinen, die in diesem Bereich arbeiten, den Mut zu fassen, mal anzurufen, vorbeizukommen und sich beraten zu lassen. Und sich einfach in diesen schwierigen Situationen Unterstützung zu holen. Danke vielmals für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Hölbing?
Ja, ich kann mich dir, Andrea, anschließen. Das ist ja unser wichtigster Appell, dass Frauen das Recht auf Unterstützung haben und dass sie sich Unterstützung holen können, auch wenn es nicht immer um strafrechtliche Dinge geht und um Abklärung, sondern nur, wenn sie das Gefühl haben, es ist über ihre Grenze im sexualisierten Bereich hinweggegangen worden. Solche Themen wie Hass im Netz und sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung im Internet wird man einfach als Schwerpunkt in Zukunft haben. Und das ist eine große Herausforderung. Aber da tut sich ja nicht nur auf der negativen Seite ganz viel. Es ist eine Realität, mit der wir umgehen werden müssen in Zukunft, sondern auch auf der positiven. Das heißt, es gibt auch sehr gute Vereine und Einrichtungen, die zu diesem Thema beraten können. Und ich glaube, es gibt im Internet gute Seiten, wo die ganzen Gewaltschutzeinrichtungen aufgelistet sind. Also jede Person, die belästigt wird und Gewalt erfährt, hat das Recht auf Unterstützung.
Anlaufstellen finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch auf tt.com. Und an dieser Stelle sage ich auch Dankeschön fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.